Heute ist in Russland vierter Advent, deshalb brennen die Kerzen noch. Morgen ist bei uns Heilige Drei Könige, die weder heilig noch drei noch Könige waren. Aber über die Weisen aus dem Morgenland habe ich vor 6 Jahren gepredigt. Deshalb, der Verfasser des Hebräerbriefs schrieb, mir fehlt die Zeit. Und ich glaube nicht nur ihm. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Ausharrensvermögen. Mir fehlt die Zeit auch noch von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten zu erzählen. Ich wollte sagen, wir haben Zeit, aber ich merke, sie ist schon ein bisschen zerronnen. Ich wollte heute über Barak und Deborah predigen. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie eine Predigt über Barak und Deborah gehört. Auf jeden Fall keine gehalten. Also ein Erstversuch. Ich lese aus dem Richterbuch, aus dem 4. Kapitel. Die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Israel war ungehorsam und Gott hat sie dahin gegeben in die Hand der Feinde. Und wir Menschen sind Gott ungehorsam gewesen. Unsere Rebellion gegen Gott hat die Welt in eine Kampfzone gewandelt. Die Feinde waren keine Fremdvölker, sonst im Richterbuch die meisten Feinde waren aus dem Ausland, aus den Nachbarländern, aber hier war es Jabin, der König von Kanaan. Also das war einer, eigentlich hätten die Israeliten ihn schon besiegen müssen, als sie das Land in Anspruch genommen haben. Und manchmal sind die Feinde der Kirche auch von innen, nicht von außen. Ich glaube, der größte Feind der Kirche heute ist die Anpassung an den Zeitgeist. Vielleicht kannst du an andere Beispiele denken. Und der Anführer von der feindlichen Armee war dieser Sisera. Und es gibt auch einen Anführer des widergöttlichen Heeres, das ist natürlich der Satan, unser großer Feind. Und damals hatten die Feinde 900 eiserne Kriegswagen. Das erinnert an, heute nennt man die Panzer. Wir denken an Berlin 1953, das Volk erhob sich und die Sowjets schickten die Panzer und der Aufstand war vorbei. Gleich in Budapest 1956, ich war 12 oder 13 Jahre alt, wir hatten Kurzwellensender an und ich hörte, wie sie in Budapest sagten, die Russen kommen, bitte helfen Sie uns. Und was haben wir gemacht? Nix. In Prag 1968 genauso das Gleiche wieder, die Panzer kamen und wir haben vielleicht noch die Bilder von Peking, Tiananmen Square, wo die chinesischen Panzer da waren und haben den Aufstand unterdrückt. Und wir haben auch keinen Panzer gegen uns, sondern Festungen. Paulus sagt, der Zweck unseres Dienstes ist, Festungen zu zerstören. Alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. 20 Jahre damals war Israel unterdrückt. Und ich habe gedacht, oft ist die christliche Kirche lange Periode gelähmt durch innere und äußere Feinde. Zum Beispiel im Mittelalter, vor der Reformation. Große Teile der Kirche waren ja in Irrtum. Da waren die Ketzer, das waren die eigentlich die wahren Gläubigen, die von der Kirche verfolgt wurden. Auch nach der Reformation gab es der Zeit der lutherischen Orthodoxie. Die glaubten alle richtig, aber Leben war nichts da, bis der Pietismus kam. Und so könnten wir auch heute denken an Das, was die Kirche heute lähmt, die eiserne Wagen, Israel unterdrückt. Aber Gott hat den Sieg, Gott ist bärenstark, haben wir eben gesungen. Und ich finde das so lustig, wie Gott mit den Feinden zurechtkommt. Bei Gideon, das kommt etwas später, da haben wir schon eine Predigt darüber gehört, über Gideon. Aber Gideon kämpfte gegen die Midianiter und sie hatten Kamele. Das waren die Kavallerie von damals, ne? Die berittenen Soldaten auf Kamele. Und was hat Gott gemacht? Er sagte Gideon, du stellst deine Leute um den feindlichen Lager mit Fackeln, aber in Vasen, in Pöttern. Und dann, wenn ich ein Signal gebe, dann brechen sie die Gefäße und halten die Fackel hoch und blasen in die Posaunen. Und die Kamele natürlich, die gerieten alle in Panik und der Sieg war schon da. Und hier bei Barak und Deborah war es auch ganz einfach. Gott hat gesagt, der Feind wird kommen in die Ebene und Gott hat einen Platzregen geschenkt. Und es hat so stark geregnet, der Boden war aufgeweicht und die Kriegswagen blieben alle in den Stamm stecken. Wunderbar. Und Deborah und Barak haben darüber gesungen. Könige kamen und stritten. Damals stritten die Könige Kanaans am Wasser Megiddos. Das ist der Tal Megiddo. Vom Himmel her kämpften die Sterne. Von ihren Bahnen stritten sie wie der Sisera. Der Bach Kishon riss sie hinweg. Der uralte Bach, der Bach Kishon. Also der Feind blieb in dem Schlamm stecken. Sie müssen aus den Wagen steigen und gingen in die Flucht. Wir haben auch Waffen. Paulus spricht von den Waffen unseres Kämpfers. Er sagt, wir haben auch zu kämpfen, aber unsere Waffen sind nicht menschlich, sondern geistlich. Mächtig durch Gott. Das Wort der Wahrheit, die Heilige Schrift, die Kraft Gottes, Heiliger Geist und Gebet, die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Also Angriff und Verteidigung. Die Israeliten haben gekämpft, manche von ihnen mindestens. Und Deborah und Barak haben nachher in Richter 5 ein langes Siegeslied gesungen. Ich lese nur ein paar Auszüge daraus. Mein Herz gehört den Anführern Israels, mit denen die willig waren unter dem Volk, ja. Der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden. Von Ephraim zogen sie herab, also Stamm Ephraim. Auch Benjamin unter den Kriegsscharen. Von Machir kamen Befehlshaber und von Zebulon alle, die den Führerstab halten. Die Fürsten in Issachar hielten es mit Deborah und ins Tal folgten sie Barak. Aber nicht alle haben mitgemacht in diesem Kampf. Heute haben wir Nikolause aus Schokolade und vielleicht haben einige von uns in der Weihnachtszeit so die Nikoläuse da langsam aber sicher verzehrt, vom Kopf ab bis zu den Füßen, schmeckt gut. Früher gab es aber nicht nur Nikoläuse aus Schokolade, sondern Soldaten aus Schokolade, so kleinen Figuren und die können man auch erst im Kopf abbeißen. Und dann der Körper und dann die Beine und der Fuß. Und der Schokoladensoldat war weg. Und der Missionspionier Karl Studd, der gründete die weltweite Evangelisationsbewegung, er war fasziniert von dieser Idee von Schokoladensoldaten. Und er sagte, ich befürchte, manche Christen sind wie Schokoladensoldaten. Wenn sie zu nah an die Hitze des Gefechts kommen, dann zerschmelzen sie. Und in diesem Abschnitt, in diesem Kampf mit Barak und Deborah gegen Jabin und gegen Sisera, fand er einige Beispiele von Schokoladensoldaten. Da erstens waren die Schokolade à la Rüben. Rüben war der Erstgeborene Jakobs. Reuben hat seine Frau gesagt, siehe, ein Sohn. Und er hätte eigentlich der erste Führer sein sollen, aber er hat einen Tingeltangel mit seiner Stiefmutter und verlor die Vorherrschaft. Und es heißt hier, an Rubens Bechern gab es große Überlegungen des Herzens. Warum bliebst du bei den Schafhürden, um das Flötenspiel der Herden zuzuhören? An Rubens Bechern gab es große Erwägungen des Herzens. Sie überlegten und sie überwogen, sollen wir nicht, bis es zu spät war, der Kampf war schon vorbei. Dann gab es Schokoladensoldaten à la Gilead, Dan und Asher, die bequemen. Gilead lag auf der anderen Seite vom Jordan. Sie hätten gleich über den Fluss und mit in den Kampf ziehen können, aber sie waren zu bequem, um über den Fluss zu ziehen. Und manche Christen sind zu bequem, um sich in den Dienst des Herrn zu begeben. Kurz nach der Wende war ich im Schwarzwald in einer Bibelschule. Da war ein junger Mann, ein junger Christ, Bibelschüler. Er kam aus der ehemaligen DDR. Und ich sagte, du kannst doch Russisch. Ja, natürlich, hat er gesagt. Wir mussten das in der Schule lernen. Ich sagte, du kannst doch fließend Russisch. Ja. Ich sagte, warum gehst du nicht nach Russland? Nach Russland? Nee. Ich kann verstehen, dass Leute, die in der DDR groß geworden sind, nicht gerade geneigt waren, die Russen zu lieben. Das kann ich verstehen. Aber trotzdem, es war eine offene Tür. Warum nicht da durchgehen, wenn man schon ausgestattet ist mit den Sprachkenntnissen? Aber er war zu bequem. Das passte ihm nicht. Dan und Asher, zwei weitere Stämme, sie lebten ganz oben im Norden Israels, ganz in der Nähe, wo dieser Kampf stattfand, an der Mittelmeerküste, dann scheinbar war ihre Fischerei oder Schiffshandel wichtiger als für den Herrn zu kämpfen. Spurgeon hat mal zu seinem Sohn gesagt, beruf dich Gott, sein Wort zu verkündigen, lass dich nicht mit einer minderwertigeren Stelle wie Bundeskanzler oder Ministerpräsident abspeisen. Und dann waren die Schokolade Meros, die Kriegsdienstverweigerer, die Leute von Meros seien verflucht, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe kamen. Aber es waren auch Helden. Sebulon und Naphtali, das waren die zwei Stämme da oben im Norden Israels, sie riskierten ihr Leben im Kampf. Und da heißt es, Sebulon war das Volk, das sein Leben aufs Spiel setzte. Auch Naphtali auf den Höhen des Gefildes. Sie riskierten ihr Leben, um für den Herrn zu kämpfen. Heute, im Moment bin ich dabei, in der Apostelgeschichte morgens zu lesen, und da heißt es von Barnabas und Paulus, ich finde das toll, das seien Menschen, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und Paulus schrieb über einen Epaphroditus, der kam aus der Gemeinde in Philippi, um des Werkes Christi willen ist er dem Tod so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen. Im ersten Jahrhundert und auch heute riskieren viele Christen ihr Leben. Und von ihnen heißt in der Offenbarung, sie waren bereit, ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Zum Glück sind wir nicht in Gefahr, den Märtyrertod zu sterben. Wir werden nicht verfolgt um unseres Glaubens willen. Aber es ist die Frage, ob wir unser Leben dem Herrn ausliefern und ihm zur Verfügung stellen oder nicht. Und wir können die Geschichte von Barak nicht lassen, ohne über die Frauen zu sprechen. Weil da war die Deborah. Nicht unsere Deborah, sondern die Deborah von damals. Die Biene heißt das in Hebräisch. Ne? Eine fleißige Biene. Ja. Zur Zeit war die Prophetin Deborah Richterin in Israel. Ich habe mich gefragt, waren keine Männer, die bereit waren, das zu machen, dass die Deborah das machen musste. Und sie saß unter der Palme zwischen Ramah und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und sie sandte und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten? Das finde ich toll. Die hat dem Barak gesagt, Gott hat dir geboten. Komm, steh auf, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit. Und ich will Sisera, dem Feldhaufmann Jabins, in deinen Händen geben. Also Deborah war die, die den Auftrag Gottes empfangen hat und an Barak weitergegeben hat. Ich finde das interessant. Über Mittag könnt ihr diskutieren drüber. Und Barak hat gesagt, wenn du mit mir ziehst, so will ich hinziehen. Wenn du nicht mitgehst, gehe ich auch nicht. Interessant. Und sie sagte, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm des Sieges wird einer Frau gehören und nicht dir. Interessant. Ich sage, könnt ihr nach über Mittagessen diskutieren. Und Deborah zog mit ihm. Und es heißt hier in Kapitel 5, Vers 7, Deborah war eine Mutter in Israel. Interessanter Ausdruck. Ne? Also die Deborah. Und dann der Jael, der Sisera, der feindliche Hauptmann, der stieg aus seinem Wagen, weil der Wagen im Schlamm stecken geblieben war, und lief zu Fuß weg. Und ich lese, was passiert ist. Sisera floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Kenites Heber. Denn der König Jabin von Haso und das Haus Hebers waren miteinander in Frieden. Also, Sisera dachte, ich komme jetzt zu unseren Leuten. Jael aber ging hinaus, Sisera entgegen, und sprach zu ihm, kehr ein, mein Herr, kehr ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt, und sie deckte ihm mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, ich habe Durst. Sie öffnete den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in die Tür des Zeltes, und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so spricht niemand. Dann nahm Jael die Frau Hebes einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihn den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war ermattet in den tiefen Schlaf, und so starb er. Und dann wird das besungen. Gepriesen unter den Frauen, Jael. Gepriesen sei sie im Zelt unter den Frauen. Milch gab sie, als er Wasser forderte. Sahne reichte sie da in einer herrlichen Schale. Sie griff mit ihrer Hand den Pflock und mit ihren Rechten den Schmiedehammer und zerschlug Siseras Haupt und zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Zu ihren Füßen krümmte er sich, fiel nieder und lag da. So lag er erschlagen da. Ja, sie hat den Haupt des Feindes umgebracht und Israel befreit von diesem Mann und seine Truppen. Und so denken wir an eine andere Frau, die auch als Werkzeug Gottes diente, um den Feind dann gar auszugeben. Und das war natürlich Maria, die Mutter von Jesus, weil durch eine Frau ist der Heiland geboren. Wir kennen alle den Text, wo Paulus schreibt, Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot, Garten Eden. Und dann heißt es in unseren Bibeln, sie, die Frau, wird aber dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt. Jetzt frage ich euch Müttern und Großmüttern, glaubt ihr das? Sie wird errettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt. So steht das in der Lutherbibel, so steht das in sämtlichen deutschen Übersetzungen, auch ausländischen Übersetzungen habe ich nachgeprüft. Was denkt ihr? Wer glaubt das, dass eine Frau durch Kinder gebärt errettet wird? Keiner, schön, okay. Samuel ist nicht so sicher. Ich dachte, wer kann sich vorstellen, dass ein intelligenter Mann wie Paulus so einen Schwachsinn schreiben sollte? Es heißt eigentlich, sie, die Frau, wird durch die Kindsgeburt oder durch das Kindgebären errettet. Nicht dadurch, dass sie selbst Kinder bekommen, sondern dass sie Jesus in die Welt bringt. Das Kind wird geboren. Sie soll errettet werden durch das Geburt des Kindes, nämlich durch Jesu Geburt. Und das ist die Erfüllung der Urverheißung aus 1. Mose. Gott hat gesagt, Gott sagt zu der Schlange, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und wir lesen dazu in Offenbarung, hier ist auch von einer Frau die Rede. Unsere Freunde in der katholischen Kirche glauben, das ist die Maria, aber ist es nicht. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Ist klar, das ist Israel erstmals. Sie war schwanger und schrie in Kindsnot. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab. Das ist Jesus. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, schreibt Johannes, die sprach in den Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen und sie verklagte Tag und Nacht, die uns verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Also, durch eine Frau damals kam der Sieg über den Feind, durch die Deborah. Sie hat die Weisung gegeben. Durch eine Frau wurde der General des feindlichen Heers erschlagen, die Jael. Und durch Maria ist er in die Welt gekommen, der unser Heiland ist und der den Satan besiegt hat. Und die Frage ist, ob wir uns in diesem siegreichen Schar der Jünger Jesu einreihen oder ob wir Schokoladensoldaten bleiben. Wir wollen den Segen hören. Nachher singen wir noch ein Lied mit der Kollekte, aber wollen wir uns auf erheben. Und ich dachte, dieser Vers, es gibt auch ein Lied, das kennen wir bestimmt, die Gott lieben werden. Wie heißt es? Aufgehen wir die Sonne, ja, okay. Richter 5,31. Und das können wir als Motto für diese Woche nehmen. Die sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde. Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihre Pracht. Und das wünsche ich uns und mir für diese kommende Woche und für das neue Jahr. Amen.